Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Karin Wenger, wir haben das Gespräch über Pakistan-Situation dort eigentlich wollen aus einem Hotel führen, wo sie in Islamabad haben, dass wir eine bessere Leitung haben. Jetzt sind wir gezwungen, das per Handy zu machen, weil sie sind noch unterwegs von dem Fluggebiet zurück. Wo sind sie im Moment und wie sieht es denn dort aus?
Ich bin im Moment zwischen Peshawar und Islamabad. Es hat diverse Proteste gegeben, darum kommen wir nicht mehr weiter. Und auf meiner rechten Seite sehe ich den Indus-Fluss, der da gerade mit dem Kabul-Fluss flüsselt, da in Indus rein. Der ist einige Kilometer breit, ist auf diesen Seiten komplett verschlammt, das Land ist verschlammt. Man sieht sehr viel Zelte auf dem Berg. Ja, da bin ich im Moment.
Das heisst, Sie sind zumindest in den überschwemmten Gebieten. Der Fluss, den nehme ich an, ist normalerweise so ein grösserer Fluss?
Also das ist nicht normal, jetzt sind die Normalgrösse, die man jetzt sieht. Und vor allem natürlich, was nicht normal ist, ist einfach die Spuren von der Überschwemmung, die man sieht. Also da jetzt im Norden von Pakistan ist es jetzt schon so ein bisschen besser. Die best betroffenen Gebiete sind zurzeit gerade im Süden. Jetzt sehen wir vor allem Spuren da oben. Also man sieht, wir haben ganz viele zerstörte Häuser gesehen, wir haben zerstörte Tankstellen gesehen. Überall hat es Möbelstücke, es hat Bäder, die rumliegen. All die Reste, die aus diesen Häusern rausgeschwemmt worden sind, man sieht, das sehen wir jetzt oben im Norden.
Sie sind dort gewesen, eben jetzt auf der Rückreise, in der eigentlich überschwemmten, mit drin in den überschwemmten Gebiet. Wenn Sie das so erzählen, muss man sagen, da ist alles kaputt.
Nein, das stimmt nicht. Es ist nicht alles kaputt. Aber wie ich gesagt habe, man sieht gerade entlang vor allem vom Fluss, hat es Flächen, die auch jetzt noch zum Teil überschwemmt sind. Und was man halt jetzt sieht, sind die vielen, vielen Flüchtlingslager, Zeltlager. Ich war heute Morgen in einem gewesen. Das ist von der UNO, von der Regierung, von islamischen Hilfswerken. Da hat einige hundert Leute drin gehabt. Und die haben natürlich Geschichten erzählt, wie dass sie einfach alles verloren haben. Ich habe mit einem Mann geredet, er hat gesagt, er hätte zwei Kühe gehabt, die sind weg. Er hat nichts mitnehmen aus dem Haus. Und er hat auch gesagt, er wüsste nicht, wenn er wieder zurück könnte. Die Leute vom Lager selber, die es verwaltet haben, die haben gesagt, dass es in noch zwei, drei Monaten wird gehen, bis die Leute, die einfach alles zerstört ist, wieder zurück können gehen.
Aber das heisst doch, es gibt Flüchtlingslager, die Lager, die stehen zum Teil, die Leute haben zum Teil so mindestens eine erste Notmassnahme können erleben.
Genau. Und was ich mir auch sagen lassen, ist, dass vor zwei Wochen sind die noch nicht gestanden, die Lager, oder nur teilweise gestanden. Und jetzt sehen wir es wirklich überall. Also man sieht auch ganz viele Zelte einfach an der Seite von der Strasse. Also die sieht man. Und die Hilfsbemühungen, die sieht man auch. Was ich aber auch gehört habe, dass wir sind dann weitergefahren, der Straße entlang, am Kabulfluss entlang, dort bin ich beim Fischrestaurant, sie haben diverse Fischrestaurants nebeneinander gehabt. Und dort war alles verschlammt. Die Leute haben den Schlamm aus ihrem Restaurant rausgeschmuffelt, alle Gräs sind verschlammt. Sie haben gesagt, das Haus sei etwa 2 Meter, ein einstöckiges Haus, 2-3 Meter drüber sei das Wasser gekommen. Und die Leute und auch die anderen, die ich gerne gerade in dieser Umgebung, ein Möbelhändler, wo auch Möbel sind komplett zerstört und von Wasserschäden zeichnet, die Leute haben gesagt, und haben sich sehr beklagt, dass die Regierung nie vorbeigekommen ist und nichts gebracht hat an Hilfe und dass sie wahrscheinlich alles werden selber wieder müssen aufbauen.
Ich will noch schnell in dem Flüchtlingslager bleiben. Wie sieht denn das aus? Muss ich mir das vorstellen, einfach als eine riesige Ansammlung von Zelten, wo ganz viele Leute sind? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es hat Zelte, aber es sind nicht so Zelte, wie wir sie kennen, sondern es sind mehr oder weniger schlicht Flachen. Ich war in einem Zelt, da hat es 5 Leute gehabt, die da drin jetzt wohnen. Das Zelt war vielleicht 4 Meter auf 3 Meter gewesen. Es hat eine kleine Liege drin gehabt, die anderen Leute schlafen am Boden. Sonst hat es nichts gehabt in dem Zelt. Es ist unglaublich heiß im Moment, es ist wahnsinnig feucht. Es gibt keine Möglichkeit, sich abzukühlen. Also die Stromversorgung ist sehr schlecht. Es gibt keine Fans. Die Leute haben sich beklagt, auch, dass sie überhaupt keine Möglichkeit haben, sich zu kühlen irgendwo. Dann ist es der Monat vom Ramadan. Die Leute auch flüchten. Ganz viele von denen sind am Fasten. Das heisst, sie essen am Morgen vor dem Sonnenaufgang, am Abend wieder und trinken und am Abend wieder nach Sonnenuntergang. Also es sind unglaublich schwierige Bedingungen, wo die Leute im Moment müssen ausharren und überleben.
Aber das heisst, in dem Flüchtlingslager mindestens, dort gibt es zu essen, dort gibt es auch Wasser.
Die, die das Flüchtlingslager verwalten, die verteilen zweimal im Tag Essen und es gibt auch Trinken. Was ich auch gesehen habe in dem Flüchtlingslager, ist, dass sehr viele neue angekommen sind. Sie haben ein zweites Flüchtlingslager auf der anderen Straßenseite eröffnet. Und die, die das Flüchtlingslager jetzt geleitet haben, haben gesagt, jetzt kommen eben auch sehr viele Leute aus der Umgebung. Weil generell die Leute sind arm und sehen natürlich auch die Möglichkeit, dass sie Nahrungsmittel überkommen.
Es gibt also Flüchtlingslager und sie sagen auch, dass die funktionieren. Mir ist trotzdem, wird da noch nachfragen, ein Bild in Erinnerung von dieser ganzen Katastrophe. Das ist das Bild, wo ein Haus oder letzte Reste von Hausrat sind, wo Leute gerade noch so auf einer kleinen Insel von der Flut umgeben sind, wo sie noch vielleicht eine Kuh dort ist und zwei, drei Gestelle oder ein Rest von einem Bett oder irgend so etwas. Haben Sie solche Bilder auch noch gesehen jetzt im Norden oder ist das schon vorbei, weil eben die Flut langsam doch ein bisschen sinkt, im Norden mindestens?
Ich habe das im Norden nicht mehr gesehen. Also das sind vor allem jetzt Bilder vom Süden, von Sind, wo jetzt der Fluss über 30 Kilometer sich ausbreitet hat. Im Norden ist jetzt die Flut schon ein bisschen abgelaufen. Also jetzt da sehe ich primär Spuren noch und natürlich eben einen Indus und einen Kabelfluss, die viel, viel breiter sind, als sie normalerweise sind.
Sie haben vorher auch von dem Flüchtlingslager gesagt, dass es dort Nahrung gibt, dass es auch sauberes Trinkwasser gibt. Gibt es auch Kochmöglichkeiten, also dass eben die Leute auch selber so ins Wasser säubern?
Nein, das habe ich nicht gesehen. Also, sie haben auch gesagt, dass sie kommen kochte Mahlzeiten über für die Kinder und Sprachrationen für die Erwachsenen. Das hat keine Kochmöglichkeiten.
Ist dann sauberes Trinkwasser dort ein Problem oder ist das in dem Flüchtlingslager keins?
In dem Flüchtlingslager, wo ich bin, ist es kein Problem. Aber es gibt natürlich immer noch Hunderttausende, die die Hilfsorganisationen nicht erreicht haben. Also man muss auch daran denken, ich bin auf einer Straße, ich habe Bad Richtung Peshawar gefahren, die Straße ist jetzt nicht mehr überschwemmt. Das ist auch, gibt die Möglichkeit für die Hilfsorganisationen, dass sie wieder Hilfsgüter liefern können. Aber es gibt immer noch Hunderttausende von Leuten, die irgendwo gestrandet sind. Auch im Norden zum Beispiel von Pakistan gibt es ein ganzes Gebiet, das komplett abgeschnitten ist, wo jetzt Chinesen helfen, weil das von innen her besser erreichbar ist.
Wen trifft es denn vor allem? Sind es vor allem die kleineren Städte, Dörfer? Sind es vor allem die kleinen Bauern? Wen trifft es vor allem?
Es sind vor allem kleine Bauern, es sind kleine Handwerker, es sind Leute, die Arbeitsleute gewohnt haben, die einige Kilometer im Landesinneren gewohnt haben. Man muss sich vorstellen, die ganze Ernte von Tausenden und Abertausenden von Leuten ist schlichtweg weggelöscht worden. Also Baumwolle ist jetzt Zuckerrohr, Reis. Die ganze Ernte und Landwirtschaft in Pakistan ist wahnsinnig wichtig, auch für die Wirtschaft. Das ist ca. 24% vom Bruttoinlandprodukt. Also das wird tiefreichende Folgen haben für die Wirtschaft und für die Ernährung dieser Leute. Was jetzt natürlich sehr wichtig sein wird, ist, ob die Leute im November ihre Saat, vor allem für Weizen, aussehen oder nicht.
Wir sind jetzt auf dem Land, dort sind Sie jetzt unterwegs noch und haben dort auch geschaut, wie es aussieht, die Situation. Vorher sind Sie auch in Islamabad gewesen, also in der Hauptstadt, in einer wichtigen, grossen Stadt. Wie ist denn dort eigentlich die Situation? Gibt es dort so etwas wie einen Alltag noch?
Das heißt, Islamabad ist überhaupt nicht betroffen von dieser Flut. Islamabad ist eine Bürokratenstadt, die funktioniert. Die UNO hat jetzt ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Ich bin von Lahore, es ist von innen über den Landweg, von Lahore auf Islamabad umgefahren. Das ist Autobahn. Und die Autobahn ist auch, das ist überhaupt kein Problem gewesen. Aber auch dort links und rechts Töbelgebiete, die unter Wasser gestanden sind.
Sie haben gesagt, von dem Flüchtlingslager, wo die Hilfe jetzt funktioniert, das ist von der Regierung, von der UNO aus auch, von Hilfswerken aus auch. Man hat vor allem auch gehört, in der ersten Zeit der Überflutungen, dass die Taliban, dass die Islamisten sehr schnell vor Ort gewesen sind. Das heisst, die Hilfe funktioniert jetzt eigentlich auf breiter Ebene.
Ja, das bestimmt. Also, ich habe jetzt von diversen Hilfsorganisationen auch gehört, dass die Koordination besser funktioniert, dass das Bild besser funktioniert. Man darf es nicht vergessen, das ist ein unzähliges Ausmaß, das die Katastrophe da erreicht. Und Die Leute sind schlichtweg überfordert, wie sie jetzt das helfen sollen. Ich denke, es ist sicher sehr viel besser koordiniert als am Anfang.
Und die Armee, ist die auch präsent bei diesen Hilfsarbeiten?
Die Armee leistet natürlich eigentlich den grössten Teil für die Regierung. Also die Armee ist mit etwa 60.000 Soldaten im Einsatz bei diesen Hilfsaktionen. Also die spielt eine sehr wichtige Rolle und sieht natürlich das auch als Möglichkeit, ihr Image wieder ein bisschen auszubessern.
Eben, es ist zum Teil natürlich auch ein bisschen ein Imagekampf oder ein Kampf, sozusagen, wer bringt zuerst Hilfe. Ist das, was man da gelesen hat, dass vor allem die Taliban und die Islamisten sehr schnell vor Ort gewesen sind, sehr schnell die Hilfe haben können leisten, ist das möglicherweise auch ein bisschen Propaganda gewesen?
Nein, das denke ich nicht. Weil man muss sehen, die islamistischen Organisationen sind in der Bevölkerung wahnsinnig gut verankert und natürlich vor allem in den Gebieten, wo vernachlässigt worden sind von der Regierung in den Grenzgebieten, zum Beispiel zu Afghanistan. Die Gebiete sind komplett vernachlässigt worden von der Regierung und dort haben sich Islamisten sehr, sehr gut einmischen können und haben darum auch eine grosse Basis an Landvolk gehabt, die sie haben können mobilisieren für die Hilfsaktionen.
Das heisst, sie sind auch gut organisiert in diesen Teil von diesen Gebieten?
Ja, genau. Sehr gut organisiert und haben sehr schnell können eingreifen können. Aber den Leuten, muss man ehrlich sagen, schauen Sie, den Leuten ist es eigentlich gleich, wer ihnen hilft. Die Leute wollen einfach so schnell wie möglich wieder Nahrung bekommen, wieder ihre Häuser können aufbauen. Ich meine, jetzt sind wir noch in einer Phase, wo das vorhin, aber bald wird es dann wieder um Aufbau gehen, um Häuser, die zerstört sind. Über 900.000 Häuser, die zerstört worden sind durch die Flut, die müssen wieder aufgebaut werden. Ganze Bewässerungssysteme, die kaputt gegangen sind, die müssen wieder aufgebaut werden. Und da wird sicher die Frage sein, wer wird da jetzt eine entscheidende Rolle spielen in diesem Aufbau?
Eben, die Hilfe, die läuft im Moment von verschiedensten Seiten. Die politischen Hintergründe sind natürlich auch wichtig. Wenn ich jetzt sage, die Flut hat auch der Glauben an die Regierung, an die Politik in Pakistan weggeschwemmt. Würden Sie dann sagen, ja, das stimmt?
Ich würde sagen, der Glauben an die Regierung ist schon vorher weggeschwemmt gewesen. Und ich muss Ihnen vielleicht da einfach ein kleines Beispiel geben. Auch ich bin vorne, wir wollten zurück auf Islamabad, alle Straßen sind blockiert, weil die Leute demonstrieren, weil sie nicht genug Strom haben. Wir sind die einen Demonstration reingekommen, haben mit den Leuten geredet und gesagt, dass sie kommen nur eine Stunde pro Tag Strom über. Und dann auf einmal hat es eine Schiesserei gegeben, die Polizei hat angefangen auf den Mob, der sich dort formiert hat, schiessen. Und das zeigt sehr, sehr deutlich zwei Sachen, an denen das Land krankt. Das ist einerseits die fehlende Infrastruktur, also auch die ganze Wasserinfrastruktur, die dem das meiste stammt aus den 60er Jahren, ist komplett veraltet. Es hat Misswirtschaft gegeben, ohne Ende in den letzten Jahrzehnten. Und das andere zeigt natürlich auch die Missachtung, die die Regierung und die Regierenden dazu gehört, als Militär, als tragende Kraft in dem Staat, die wirklich die Entscheidungen fällt, gehört dazu.
Das heisst, die Situation, die wir lesen konnten, dass der Staatspräsident Zardari sich lang hat in Europa gut gehen und nicht gerade sofort zurückgereist ist, das ist irgendwie auch typisch.
Das ist sehr typisch. Also ich denke auch, dass Zardari weiss, dass er eigentlich in dem Staat sehr wenig zu sagen hat. Die zu sagen haben, in dem Staat, das ist die Armee. Und was jetzt im Moment passiert, ist, dass die Regierung und eben Zardari, der fängt die ganze Kritik ein. Für die schlecht angelaufene Hilfe, für die fehlende Infrastruktur und die jetzt Hilfe leisten, sind die Armee. Das heisst, die können jetzt ihr Image wieder ein bisschen aufbessern.
Ist dann denkbar, dass die Armee auch wieder die Macht will übernehmen?
Ich denke es nicht. Ich denke es nicht. Man hat den Zardari, der als Puppe in dieser Regierung ist, die Regierung führt. Die Armee ist nicht beliebt in der Bevölkerung. Die Leute wissen, dass die Armee und die 30 Jahre Militärdiktatur, die man da gesehen hat in den letzten Jahrzehnten, sehr grosse Schultern trägt an der wirtschaftlichen Krise. Das Land überlebt nur durch Hilfe vom Internationalen Währungsfonds. Das wäre sonst schon lange kollabiert. Und aber auch durch Misswirtschaft, die in diesen 30 Jahren Militärherrschaft, das fällt ganz gross zu Lasten vom Militär und das weiss die Bevölkerung auch. Und da wird die Armee noch sehr, sehr viel Imagearbeit müssen betreiben auch. Und das sieht sie jetzt wahrscheinlich genau in dieser Krise als Chance.
Sie haben vorher auch erwähnt, dass Sie in eine Demonstration reingekommen sind, dass es Unruhe gibt, dass dort die Leute geschossen worden sind. Die Gefahr von Unruhe, schätzen Sie die gross?
Ich denke, die Gefahr besteht von Unruhe. Aber im Moment sind die Leute vor allem damit beschäftigt, zu überleben, ihr Hab und Gut irgendwie zu sichern und dann wieder zurückzugehen und wieder aufzubauen. Und da wird entscheidend sein, wie gesagt schon, wie da die Regierung wird helfen, wie Hilfsorganisationen werden helfen.
Aber der Aufbau, der wird Jahre gehen?
Der wird wahrscheinlich Jahre gehen. Wenn wir jetzt sehen, das Ausmaß von dieser Zerstörung, dann wird das wohl Jahre gehen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, und das ist wirklich bewundernswert, Pakistaner sind ein unglaublich zähes Volk. Also vor einem Jahr hat man ja gesehen, sind 2 Millionen Leute aus dem Swatal geflohen. Swatal, damals hat es grosse Militäraktionen gegen Taliban im Swatal. Die Leute sind wieder zurückgekehrt, innerhalb kürzester Zeit und haben wieder ihr Leben in die eigene Hand genommen. Also die Leute sind unglaublich zäh. Und das ist sehr bewundernswert.
Das ist auch so etwas, vielleicht zum Schluss gefragt, so etwas wie ein Zeichen von der Hoffnung, die Sie gesehen haben, dass Sie denken, die Leute, die sind zäh, die wollen es schaffen.
Ja, ganz sicher. Also es ist keine Klagementalität da.
Sie sagen keine Klagementalität. Ist denn überhaupt die Stimmung, würden Sie auch sagen, die ist eher, wie soll ich sagen, in der Not noch positiv?
Das ist vielleicht viel gesagt, aber die Leute resignieren nicht. Also die werden natürlich fordert jetzt und wollen, dass man ihnen hilft und brauchen die Hilfe auch. Ganz entscheidend, die haben alles verloren. Ganz viele Leute haben schlichtweg alles verloren. Aber wenn man ihnen hilft, wenn man ihnen ein bisschen Geld gibt, wenn man ihnen hilft, zum Aufbau von ihren Häusern, dann werden sie es in ihre eigene Hand nehmen und wieder aufbauen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.